Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Wie schön, dass du da bist und dass du mir zuhörst. Das ist der vierte Teil zum Thema Kommunikation und wir haben in den drei davorgehenden Podcast-Episoden ja schon über das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun gesprochen. Und heute geht es im vierten und letzten Teil um den Appell. In den drei anderen Seiten geht es immer darum, was ich ausdrücken möchte und mit meinem Appell an mein Gegenüber drücke ich aus, was denn sein soll. Und wir kennen das wahrscheinlich alle, dass unsere Bemühung, jemanden zu irgendwas zu bewegen, unseren Lieblingsmenschen dazu anzuregen, irgendwas zu tun, was in unserem Sinne ist oder worüber wir uns freuen würden, dass wir damit alle schon gescheitert sind. Und ich glaube, man muss sich in Erinnerung rufen, dass wenn ich einen Appell ausspreche, ich mich über eine Grenze begebe in den Raum hinein, wo mein Lieblingsmensch das Zepter in der Hand hat und mit seiner Entscheidungsfreiheit regiert. Und allein dieses Betreten des Raumes von meinem Gegenüber, allein das erzeugt einen Widerstand. Und allein deswegen scheitert der ein oder andere Appell. Es gibt aber auch noch ein paar andere Gründe, warum unsere Appelle an den anderen scheitern. Einer ist zum Beispiel der Ideenklau. Also in dem Moment, wo ich eine Idee habe, die ich gerne umsetzen wollen würde und dann kommt meine Frau dazu und erzählt mir, Mensch, hättest du nicht genau darauf Lust? Dann denke ich mir so, ach, es war eigentlich meine Idee, jetzt ist deine Idee, jetzt ist meine Lust schon nur noch halb so groß. Vielleicht kennt ihr das ja auch aus euren Beziehungen. Und etwas, was mir in meiner Praxis häufiger mal begegnet, ist, dass Appelle immer auch ein Spontanitätskiller sind. Das heißt, wenn sich die Frau wünscht, dass er doch bitte mal regelmäßig spontan und von sich aus Blumen mitbringen würde, soll, dann scheitert es allein daran, dass es dann nicht mehr spontan ist. Es gibt also eine ganze Menge von Gründen, warum wir mit unseren Appellen, mit unseren Anliegen scheitern. Und heute geht es aber letztendlich darum, dir einen Weg zu zeigen, wie du das anders, besser und vielleicht sogar zielführender umsetzen kannst. Aber lass uns zunächst erstmal darauf gucken, welche Form von Appellen es denn gibt. Und die erste Form von Appellen, das sind verdeckte Appelle. Und verdeckte Appelle laufen meistens so ab, dass ich ganz unbewusst ein Klima erzeuge in dem Gespräch mit meinem Lieblingsmenschen, dass ich gar nicht aussprechen muss, was ich gerade brauche oder was ich mir wünsche, sondern das Klima ausreicht, um meinen Lieblingsmenschen auf die richtige Spur zu schicken und der andere dann zurückrudert oder mir das gibt, was ich mir gerade wünsche. Und das klingt auf den ersten Blick ein bisschen manipulativ, aber es ist ganz häufig ein ganz unbewusstes Verhalten, das wir dort zeigen. Und es führt eben dazu, dass wir den anderen emotional so berühren, dass wir uns verbunden fühlen und dass der andere gerade in Beziehung dann in unsere Richtung einschlägt und sagt, Mensch, weil ich diesen Menschen so lieb habe, kümmere ich mich jetzt in seinem Sinne um ihn. Und meistens sind es Dinge, wo ich mich nicht traue, die offen auszusprechen, weil ich Angst vor Zurückweisung habe oder weil ich Zurückweisung in der Vergangenheit bei genau diesem Thema schon oft erfahren habe. Und ich habe mit so einem verdeckten Appell auch immer die Möglichkeit zu dementieren und zurückzurudern und zu sagen, Mensch, das habe ich gar nicht so gemeint. Also ich muss mich mit einem verdeckten Appell nicht offen zeigen. Und das hat natürlich auch Vorteile. Ich kann mit einem verdeckten Appell also etwas erreichen, ohne dabei entdeckt zu werden. Vielleicht wünsche ich mir eine andere Art von Sexualität. Ich kann meine Wünsche aber gar nicht formulieren, vielleicht mir gar nicht selbst eingestehen, aber ich kann irgendwie ein emotionales Feld erzeugen, in dem das irgendwie in der Luft liegt und kann darauf warten, wie mein Gegenüber reagiert. Und das heißt auch, dass verdeckte Appelle immer auch ein Stück weit auf eine eigene Verletztheit hinweisen. Und wenn ich mich dabei beobachte und ich feststelle, dass ich bei dem einen oder anderen Thema immer wieder zu verdeckten Appellen greife, dann macht es vielleicht Sinn, da mal hinzuschauen, sich zu überlegen, was steckt denn da vielleicht auch dahinter, was gerne heilen möchte. Was ist das, was mich dazu bringt, immer wieder in so einen verdeckten Appell zu gehen? Und dieses Verstecken, das funktioniert manchmal eben nicht so ganz still und leise und auf so einer emotionalen Ebene, sondern manchmal gibt es Sachen, die wir davor schieben und die wir ganz groß machen, damit wir mit unseren eigentlichen Anliegen nicht entdeckt werden. Also Menschen, die sich sehr ängstlich, sehr emotional, sehr jähzornig zeigen in ihren Appellen, das kann ein Zeichen dafür sein, dass dahinter eine Botschaft steckt, die sie nicht zeigen wollen, mit der sie nicht entdeckt werden möchten. Und in Beziehungen entstehen dann häufig Kreisläufe. Das heißt, es ist ein eingespieltes Muster von, jemand reagiert bei einem bestimmten Thema zum Beispiel jähzornig und der andere geht auf ihn ein und besänftigt ihn und es beruhigt sich wieder, ohne dass es irgendwie zu einer Lösung kommt. Und irgendwann später, ein paar Tage, geht der Streit von vorne los. Wir haben wieder einen jähzornigen Menschen vor uns und den wir auf der anderen Seite dann beschwichtigen und damit aber auch seinen Jähzorn ein Stück weit füttern. Wir können uns also auch bei solchen vorgeschobenen Dingen, die bei einem verdeckten Appell dabei sind, überlegen, ob wir das Spiel denn auf Dauer mitspielen wollen. Denn diesen Kreislauf, den ich gerade beschrieben habe, der wurde ja gefüttert durch meine Reaktion und damit aufrechterhalten. Und ich kann mir natürlich auch überlegen, Mensch, wenn mein Lieblingsmensch bei dem Thema immer jähzornig reagiert, kann ich mal anders reagieren, außer mit Beschwichtigung und mal abwarten, was dann denn passiert. Ob der Jähzorn vielleicht kleiner wird, ob mein Lieblingsmensch anders reagiert beim nächsten Streit, der danach kommt. Also das ist durchaus eine Überlegung wert. Und der wichtigste Gedanke für mich an dieser Stelle ist, mir zu überlegen, was denn mein Benefit ist. Also wovon profitiere ich denn eigentlich, wenn ich diesen Kreislauf aufrechterhalte? Was bringt mir das denn, immer wieder zum Beispiel beschwichtigend auf meinen jähzornigen Partner einzugehen? Eine andere Art, jemanden einen Wunsch vorzutragen, ist durch paradoxe Appelle. Und ich habe schon gesagt, in dem Moment, wo ich mir etwas wünsche, wo ich eine Aufforderung oder einen Wunsch formuliere, dann betrete ich eigentlich das Reich meines Gegenübers und allein das erzeugt Widerstand. Und mit einem Appell kann ich das in eine andere Richtung schieben. Wenn bei einem Paar zum Beispiel das Thema Bindung und Autonomie ein Thema ist, dann ist es vielleicht sinnvoll, auf den einen Partner, der sagt, ich brauche aber mehr Zeit für mich, nicht so zu reagieren mit, Mensch, es wäre so schön, wenn du hier bleibst und ich genieße die Zeit mit dir und die Kinder vermissen dich, wenn du so viel unterwegs bist. Sondern wenn ich paradox reagiere, auch wenn das mein Wunsch wäre, mehr Zeit zu zweit zu haben, aber wenn ich paradox reagiere und sage, Mensch, ich wünsche dir eine tolle Zeit, großartig, dass du dir die Zeit für dich selbst nimmst und ich freue mich für dich. Und das wäre ein paradoxer Appell und die Frage ist, was passiert dann? Wird die Not des einen oder der Wunsch des einen nach mehr Autonomie, nach mehr Freiheit damit größer oder kleiner? Ich glaube, er wird kleiner und ich glaube auch, dass sich hin und wieder mit paradoxen Interventionen eben auch solche Reibereien und Disharmonien in Beziehungen beseitigen lassen. Also immer dann, wenn du merkst, dass du mit deiner Antwort auf das Anliegen deines Partners Sachen eher verschlimmbesserst, dann kannst du dir mal überlegen, ob eine paradoxe Antwort nicht was Sinnvolles wäre. Paradox bedeutet in dem Fall immer, ich ziele nicht auf das ab, was ich mir wünsche, sondern ich drehe das um und ziele auf das ab, was mein Partner sich gerade wünscht. Ich glaube, die beste Art und Weise, miteinander in Beziehung zu kommunizieren, sind offene Appelle. Und das ist die dritte Form von Appellen, die es gibt. Offene Appelle sind ehrlich, sie sind klar, sind häufig der Schlüssel für eine gelingende Kommunikation und viele, viele Dinge sind einfach so klar und gut besprechbar, wenn wir offen miteinander kommunizieren. Und offen miteinander zu kommunizieren, das ist eine Kunst, die gelernt werden möchte. Und es gibt, vielleicht das zu Anfang, ein paar Dinge, die uns häufig davon abhalten, genauso zu kommunizieren. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass wir Selbstoffenbarungsangst haben. Wir wollen einfach nicht zu viel von uns zeigen und hindern uns selber dann an einer offenen Kommunikation. Vielleicht habe ich Angst und es gibt Scham oder andere Gefühle, die mir dabei im Weg stehen. Vielleicht habe ich Angst, einen Korb zu kriegen, wenn ich offen kommuniziere. Vielleicht ist mein Selbstwert so gering, dass ich das Gefühl habe, ich habe es gar nicht verdient, mit meinem Wunsch nach außen zu treten und den offen zu kommunizieren. Oder ich möchte eben, dass der andere etwas von sich aus tut, ohne dass ich das sage. Ich möchte, dass er mir Dinge von den Augen abliest und ich bin enttäuscht, wenn das nicht funktioniert. Und ein letzter Punkt, der uns häufig davon abhält, offen zu kommunizieren, dass ich für das, was wir dann tun oder entscheiden oder für die Lösung, dass ich für die eigentlich keine Verantwortung übernehmen möchte. Mir ist es ganz lieb, wenn es irgendwie im Raum wabert und ich mir am Ende, wenn das schief läuft, den Schuh nicht anziehen muss. Wenn man sich dann auf den Weg macht und das übt, offene Kommunikation zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt, dann scheitert es häufig daran, dass ich eine negative Botschaft mit im Schlepptau habe. Wenn ich mir also wünsche, dass mein Lieblingsmensch heute mal die Kinder ins Bett bringt, ist es eine schlechte Idee zu sagen, es würde mich freuen, wenn du heute endlich auch mal die Kinder ins Bett bringst, weil darin ist ein Vorwurf enthalten und dieser Vorwurf wird dazu führen, dass dein Lieblingsmensch eher in den Widerstand geht. Sag doch einfach, Mensch, ich freue mich so, wenn du heute die Kinder ins Bett bringst. Und an diesem Beispiel kann man schon absehen, dass offene Appelle, die ehrlich gemeint sind und die offen gemeint sind, dass sie nach vorn gerichtet sind und dass die nicht Dinge aus der Vergangenheit mit sich hinterherziehen. Und ich glaube, dass man so rhetorisch gar nicht groß üben muss, offen zu kommunizieren. Ich glaube, es ist viel wichtiger, auf seine Grundhaltung zu schauen. Und ein paar Dinge, die ich mitbringen muss an innerer Haltung, die will ich jetzt kurz ansprechen. Als allererstes, und das ist die Grundvoraussetzung, muss ich wissen, was ich eigentlich möchte. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, weil es viele Themen gibt, in denen wir vielleicht ambivalent unterwegs sind, in denen wir heute so und morgen so entscheiden würden. Und eine klare Meinung zu haben von einem Thema und eine klare Haltung zu haben, das erfordert manchmal auch Zeit mit sich selbst, viel Nachdenken. Und es ist aber die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt sagen kann, was ich möchte. Denn wenn ich nicht weiß, was ich will, kann ich das natürlich nicht sagen, logischerweise. Und dann ist natürlich die Frage, mit welcher Intention, mit welcher inneren Haltung formuliere ich so einen Appell? Und Schulz von Thun schlägt vor, dass aus der Haltung eines Appells mit Informationscharakter zu tun. Das heißt, ich sage dir meinen Wunsch, damit du informiert bist. Ich sage dir den, damit die Situation klarer wird. Ich sage dir den nicht, damit mein Ansatz unbedingt umgesetzt wird. Und genauso möchte ich von dir wissen, was du über die Situation denkst. Nicht, damit ich dir dann folge und ich das tue, was du gerne möchtest, sondern einfach, dass wir klar miteinander sind, dass unsere Wünsche offen auf dem Tisch liegen und wir gemeinsam nach einer Lösung schauen können. Und ich finde, das ist der Zauber in offener Kommunikation. Das zu sagen, was ich mir wünsche, ohne zu erwarten, dass mein Gegenüber mir meinen Wunsch erfüllt. Und wenn beide Partner das machen, ist das wahnsinnig bereichernd. Das heißt natürlich nicht, dass dann automatisch das passiert, was ich mir wünsche, aber man ist klar miteinander, man versteht sein Gegenüber besser, man weiß, was den anderen bewegt, welche Motive hinter seiner Antwort stecken, und ich kann mit seiner Reaktion viel, viel besser umgehen, wenn ich das weiß. Ich kann mich also freuen, wenn mein Gegenüber auf meinen Wunsch eingeht, und ich kann mich darauf verlassen, dass das ein Wunsch ist, den er gefällt hat, in dem Bewusstsein, dass er damit auch Verantwortung übernimmt für diese Entscheidung. Oder ich kann mich freuen, dass mein Gegenüber meinen Wunsch nicht erfüllt. Das macht mich bestimmt auch ein Stück weit traurig. Aber auf der anderen Seite kann ich mich auch darüber freuen, dass uns an der Stelle klare Kommunikation gelungen ist. Ein offener Appell macht damit Beziehungen nicht konfliktfreier, aber ehrlicher und eigenverantwortlicher, und man begegnet sich auf Augenhöhe. Und das finde ich das Schöne an offener Kommunikation und an offenen Appellen. Kommunikation in Beziehung ist ein riesiges Feld. Und mir war es wichtig, mit dieser vierteiligen Serie einfach nochmal ein paar Grundlagen anzusprechen und die ins Bewusstsein zu rufen. Ich hoffe, dass dir dieser Vierteiler dabei geholfen hat, deine Art mit deinem Lieblingsmenschen zu reden, zu kommunizieren, selbst Wünsche zu formulieren, dir hilft, dich offen und ehrlich zu zeigen. Es grüßt und winkt dein Thorsten.